Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Erst Corona, jetzt die Energiekrise. Harte Zeiten auch für Solo-Selbstständige. Wir fragen nach, ob die staatliche Unterstützung ausreicht. Außerdem, überall wird um Fachkräfte geworben mit immer kreativeren Ansätzen. Zwei unserer Themen hier bei Campus und Karriere. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Leonard Armin. Schon in der Pandemie mussten Solo-Selbstständige um staatliche Unterstützung ringen. Manche von ihnen sagen auch betteln. Bis zu 3.000 Euro Soforthilfe monatlich gab es anfangs, was allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein war für viele, denen lukrative Aufträge von Bord gingen. Arbeitslosengeld 1, wie bei Angestellten, gab es meist nicht. Und dann fielen einige auch noch komplett durchs Raster, bekamen gar nichts. Auf Corona folgt die Energiekrise, die finanzielle Unsicherheit geht damit in die nächste Runde. Und auch hier wurde zwar die ein oder andere Hilfe versprochen staatlicherseits, ob die aber für die Solo-Selbstständigen reicht? Ann-Kathrin Jeske hat recherchiert.
Andreas Lutz will erstmal nicht meckern, sondern abwarten. Energiepauschale und Gaspreisbremse sollen auch für Solo-Selbstständige gelten. So hat es die Bundesregierung beschlossen. Richtig so findet Lutz, einer der Initiatoren des Verbands für Gründer und Selbstständige in Deutschland, VGSD.
Das ist ein guter Schritt. Wir warten hier allerdings noch auf Details und wir lehnen uns dann erst zurück, wenn wir diese Details auch kennen. Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass dann im Kleingedruckten noch manche Überraschung lauert.
Während große Unternehmen ganze Abteilungen damit beschäftigen können, sich in die Details der Hilfsanträge einzuarbeiten, wird dieser Aufwand vielen Solo-Selbstständigen schnell zu groß. 1,9 Millionen Menschen sind es in Deutschland laut dem Statistischen Amt der EU Eurostat, die so auf sich allein gestellt ihr Geld verdienen. Claudia Ketterer tippt noch schnell eine Nachricht an eine Kundin. Ihr Auftrag? Das Unternehmen der Kundin will eine neue Website aufsetzen. Ketterer koordiniert das Projekt.
Mit Leib und Seele bin ich selbstständig und mache das aus voller Überzeugung und mit viel Spaß.
Die 38-Jährige ist in Berlin selbstständige Projektmanagerin. Und nicht nur das. Während sie ihrer Auftraggeberin schreibt, sitzt sie inmitten von Schuhen. Auf langen Regalen reihen sich in ihrem Laden Lady Loves Shoes violette, rote und glitzernde Stilettos aneinander.
Ich bin doppelt selbstständig, genau. Einmal, wie gesagt, als Freelancerin, als Projektmanagerin und einmal habe ich diesen Schuhladen eröffnet, um Tanzschuhe zu verkaufen an alle, die Interesse an schönen Schuhen haben, denen man bequem viele Stunden tanzen kann.
Denn das macht sie selbst in ihrer Freizeit. Direkt neben ihrem Geschäft die Tanzschule Dolce Vita für lateinamerikanische Tänze. Tanzlehrerin Silvia De Lorenzo ist eine ihrer besten Kundinnen.
Der ist ziemlich schick.
Zack, verliebt.
Das Schuhgeschäft neben der Tanzschule, für die beiden Frauen eine Win-Win-Situation. Trotzdem ist der Job als Projektmanagerin aktuell noch Claudia Ketterers Haupteinnahmequelle. Die Entscheidung, mit dem Verkauf von Tanzschuhen eine zweite Selbstständigkeit aufzunehmen, fiel während der Pandemie, als ihr ein Auftraggeber ein Projekt kurzfristig absagte. Zuerst verkaufte sie aus ihrer eigenen Wohnung heraus.
Das heißt, mein ganzes Wohnzimmer war im Stil eines Schuhladens sozusagen. Da hatte ich eine komplette Wand voll mit meinem damaligen Sortiment.
Erst im Frühjahr dieses Jahres sind die Schuhe aus ihrer Wohnung aus und in den Laden in Berlin-Kreuzberg eingezogen. Für die 38-Jährige ein großer Karriereschritt. Dennoch blickt sie auf den kommenden Winter nicht ohne Sorge. Wie viele Solo-Selbstständige steht sie vor dem Problem, dass sie erst einmal überhaupt herausfinden muss, welche Unterstützung sie in der Energiekrise bekommen kann.
Wenn ich jetzt sage, mein Tag beginnt um 10 und endet nach 20 Uhr, schaffe ich das unter der Woche nicht, mich darum noch zu kümmern. Das heißt, ich würde mich sonntags ansetzen, nochmal 2 bis 4 Stunden.
Es ist die wohl größte Herausforderung von Solo-Selbstständigen, nicht nur in der Energiekrise. Wie viel Arbeit kann man alleine stemmen und wo muss man sich Hilfe einkaufen? Ketterer hat eine Steuerberaterin, einen Finanzberater und nutzt für die Rechnungsstellung eine App. Mehr Expertise will sie aus Kostengründen aber erst einmal nicht einkaufen. Viele Unterstützungsangebote gibt es grundsätzlich bei Berufsverbänden, Gewerkschaften und Kammern, für Solo-Selbstständige allerdings mit einer Schwierigkeit.
In manchen Verbänden ist es besser, aber in vielen werden sie gar nicht gesehen, weil Solo-Selbstständige sind auch in vielen Verbänden Mitglieder, aber dann über ihren Beruf, über die fachliche Seite, aber nicht in ihrer Solo-Selbstständigkeit, also mit der Situation, dass sie allein auf dem Markt sind.
erklärt Hans Pongratz, der als Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München zu Solo-Selbstständigen forscht.
Die Schwierigkeit ist, wirklich Unterstützung zu bekommen, die auf die eigene Situation zugeschnitten ist.
Weil Solo-Selbstständige eben sehr unterschiedliche Interessen hätten. Claudia Ketterer ist mit ihrer Doppelselbstständigkeit dafür ein gutes Beispiel. Auf die Energiekrise blickt sie vor allem als Ladeninhaberin mit Sorge. Als Projektmanagerin macht sie sich darüber weniger Gedanken. Andreas Lutz kennt dieses Problem. Er gründete seinen Verband für Gründer und Selbstständige auch, um spezifisch auf die Herausforderungen von Einzelunternehmern einzugehen.
Wir haben auf unserer Website ein Tool, da kann man anderen Mitgliedern oder das ist öffentlich, also jedem anderen halt Fragen stellen. Frag den VGSD heißt das. Und da gibt es immerhin schon, also wir haben das erst vor ein paar Monaten gestartet, 1500 Fragen. 98% sind beantwortet, die Mehrheit davon innerhalb von 24 Stunden. Also wir helfen uns selbst und versuchen das Wissen, was der eine erwirbt, dass die anderen auch davon profitieren können.
Viele wissen mehr als einer alleine. Auch das kann also eine Lösung sein.
In der Industrie, in der Medizin und auch im öffentlichen Dienst haben alle das gleiche Problem. Zu wenig Nachwuchs, zu wenig Fachkräfte. 2 Millionen offene Stellen gibt es derzeit etwa und bis 2035 könnten in Deutschland rund 7 Millionen Fachkräfte fehlen, so gestern das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in einer Studie. Wie aber sollen die ganzen Stellen nachbesetzt werden? Bei der kritischen Infrastruktur beispielsweise, wo das Problem ja noch drängender ist als in der Industrie. Bei der Feuerwehr war Katharina Thoms und sie erzählt an dem Beispiel der Berufsfeuerwehr, mit welch kreativen Ansätzen dort dem Nachwuchsproblem begegnet wird.
Ein kleines Auto ist eine Böschung heruntergestürzt. 2 angehende Feuerwehrmänner haben ein Stahlseil am Unfallwagen befestigt. Ein schwerer LKW steht am Abhang und zieht das Auto hoch. Das alles ist eine Übung. Vorbereitung auf die Prüfung zum Berufsfeuerwehrmann in wenigen Tagen, sagt Ralf Nester, Ausbildungsleiter der Berufsfeuerwehr Heilbronn. Er beobachtet die Übung oben vom Abhang aus.
Vom PKW sieht man überhaupt nicht viel. Hier geht es dann halt auch um die Kommunikation. Wenn die ganz unten sind, wo hört, der Motor ist relativ laut. Mit Reden kommt man da so nicht direkt weiter. Also da braucht man entsprechenden Funk oder irgendwelche Handzeichen.
Verstanden. Ein halbes Jahr haben die 14 Auszubildenden hier gelernt, wie man löscht, rettet, absichert. Danach geht es einen Monat in die praktische und theoretische Vertiefung. Das Besondere, Berufsfeuerwehrmann wird in Deutschland generell nur, wer vorher schon ein Handwerk gelernt hat. Ralf Nester.
Also in jedem Einsatz greift man hier im Endeffekt auch auf die Fähigkeiten zurück, was jeder Einzelne mitbringt. Bei einem Wohnungsbrand, wo man mit elektrischen Anlagen zu tun hat, oder bei irgendwelchen Sturmschäden an Dächern, wo man dann auf die Fertigkeiten von einem Zimmermann wieder zurückgreifen kann.
Philipp Bock ist Mechaniker, Sanitär, Heizung, Klimatechnik. Aber ihm war immer klar, am Ende will er zur Berufsfeuerwehr.
Ich war schon in der Jugendfeuerwehr, da kann man mit 10 Jahren eintreten. Einfach schon immer Interesse dran gehabt, wenn ein Feuerwehrauto dran vorbeifährt, genau.
Die Freiwillige Feuerwehr ist für viele der Einstieg, aber kein Muss. Die handwerkliche Vorbildung hilfreich für den Job und für die Nachwuchssuche eine zusätzliche Hürde. Denn auch im Handwerk wird um jeden Auszubildenden gerungen. Guido Lobermann ist Ausbildungsbeauftragter für die Berufsfeuerwehren in ganz Baden-Württemberg.
Wir stehen jetzt bundesweit, und das gilt 1:1 auch für Baden-Württemberg, vor einem großen Generationswechsel. In dieser Dekade, also bis zum Ende der 20er Jahre, werden bis zu 50% mehr Kollegen in die Pension wechseln.
1700 Berufsfeuerwehrleute gibt es in Baden-Württemberg. Schon jetzt würden sich weniger bewerben, sagt Lobermann. Noch gäbe es aber genug Auswahl. Aber nicht nur die vielen Pensionierungen sind ein Problem, es werden auch zusätzliche Stellen geschaffen.
Die Städte wachsen, die Städte dehnen sich aus. Dadurch werden zusätzliche Standorte bei den Berufsfeuerwehren erforderlich. So dass einfach mehr Feuerwehrleute in Summe erforderlich sind.
Mehr Bedarf und das bei hohen Anforderungen.
Und dann wollen wir natürlich auch körperlich fitte Bewerberinnen und Bewerber haben, sodass wir die doppelte Herausforderung haben. Vorher die abgeschlossene Berufsausbildung, eine hohe körperliche Fitness.
Die Städte als Arbeitgeber der Berufsfeuerwehr haben die Probleme zumindest mal erkannt. In einem Papier fordert der Städtetag, die Ausbildungsvoraussetzungen in den Ländern müssten überprüft werden. Ein Vorbild könnte die Ausbildung der Werksfeuerwehren sein, sagt Guido Lobermann.
Mit dem Werkrealschulabschluss, dem Realschulabschluss oder dem Abitur kann ich dann in einer 3-jährigen Lehrzeit Feuerwehrmann werden. Man könnte mit diesem Abschluss auch zur Berufsfeuerwehr wechseln.
In der Ausbildung wird Handwerkliches und Feuerwehrtechnisches vereint. Am Ende gibt es eine IHK-Prüfung. In Hessen und Hamburg können so die ausgebildeten Werksfeuerwehrleute auch heute schon zur Berufsfeuerwehr wechseln und direkt verbeamtet werden.
Und in Baden-Württemberg stehen wir uns dann noch so ein bisschen selbst im Weg. Da müssen wir noch ein bisschen mit dem Innenministerium diskutieren, dass dieser Beruf des Werkfeuerwehrmanns vollwertig anerkannt wird. Und dass wir vielleicht auch in einem weiteren Step als Berufsfeuerwehren selber den Berufsweg des Werkfeuerwehrmanns selber ausbilden.
Der Städtetag will auch mehr für den Beruf werben lassen, zielgruppengerecht in den sozialen Medien. Und, meint Lobermann, sie müssten viel mehr mit dem Beamtenstatus werben.
Wir haben als öffentlicher Dienst wenig in den letzten Jahren mit der Sicherheit im Beruf und der Unkündbarkeit im öffentlichen Dienst geworben, sondern darauf gehofft, dass die Leute rein aus den intrinsischen Motiven, ich will Feuerwehrmann werden oder Feuerwehrfrau werden, zu uns kommen. Aber es ist vielleicht auch nochmal ein zusätzliches Punkt, mit dem wir werben können, dass wir eben einen krisensicheren Job haben und gerade in der Krise sogar eigentlich mehr arbeiten müssen als vorher.
In Heilbronn wird weiter für die Prüfung geübt, wie man einen LKW aufrichtet. Und dabei wird ein anderes Manko deutlich. Hier üben nur Männer. Ralf Nester.
Es gab im Bewerberfeld durchaus auch Frauen, wo sich beworben haben. Ich meine, es waren in Summe 2 Frauen, wo sich beworben hatte.
In anderen Städten arbeiten zwar Frauen bei der Berufsfeuerwehr, aber die landesweite Quote ist verschwindend gering. 4%. Auch da noch viel Luft nach oben bei der gezielten Nachwuchssuche.
Ja, auch bei der Bahn gibt es Nachwuchssorgen. Auch da ist der Betrieb auf Kante genäht. Mobilitätswende, das hört sich zwar schön an, aber es fehlen tausende Lokführer, sie zu realisieren. Zwar ist Lokführer Traumberuf vieler Kinder, vieler Jungs zugegeben, aber später entscheiden sich dann doch viele dagegen, zu viele. Auch bei der Bahn braucht es also kreative Lösungen, damit die Züge morgen noch rollen. Quereinstieg ist da eine der Lösungen und unser Reporter Valentin Beige hat einen angehenden Lokführer und eine Lokführerin beim Umsatteln beobachtet.
Im Bahnpark Augsburg stehen 2 alte Reisezugwagen und ein Güterwagen aneinander gekoppelt. Eine angehende Lokführerin tritt gegen die Bremsbeläge, um zu überprüfen, ob die Bremsen gelöst sind. Geübt wird die Bremsprobe. Ohne die Bremsen zu testen, darf in Deutschland kein Zug abfahren. Heute übernimmt das oft die Technik. Aber damit die künftigen Lokführerinnen und Lokführer die Technik verstehen, müssen sie wissen, wie Zugbremsen funktionieren. Leon und Sabrina sind QuereinsteigerInnen auf dem Weg zum Lokführer. Sabrina war Zahnarzthelferin und hat nach der Elternzeit eine neue Herausforderung gesucht. Leon war früher im Einzelhandel und wollte schon immer was mit Zügen machen.
Ja, es war schon irgendwo ein Kindheitstraum. Ich habe mich früher sehr viel auch für Modelleisenbahnen alles interessiert und bin auch so früher sehr oft mit dem Zug gefahren. Und natürlich will man dann auch mal wissen, wie das ist, ganz vorne zu sitzen und das zu fahren.
Ich habe für mich selber festgestellt gehabt, in meinem Beruf ist halt die Chance, sich, sag ich mal, gut hochzuarbeiten und verantwortungsvoll, also selbstständig auch viel arbeiten zu können, nicht so gegeben. Und deswegen habe ich nach einer Alternative geguckt.
Ihr Ausbilder Roman Sumbach ist selbst Quereinsteiger. Einst Industriekaufmann, arbeitete er eine Zeit lang als Steward. Von der Luft wechselte er auf die Schiene. In einem knappen Jahr bringt er den angehenden Lokführerinnen und Lokführern alles bei, was sie brauchen, um einen Zug zu steuern.
Wie funktioniert das ganze Radschienensystem über die Stromversorgung bis hin zur Technik? Also wie funktionieren die Fahrzeuge, die Wegen, die Bremsen? Dann geht es natürlich auch in den Betriebsdienst, sprich, was ist jetzt auf der Strecke der Deutschen Bahn AG mit Signalen, Vorschriften, wann welche Züge wie fahren dürfen. Die 9 Monate sind wirklich sehr, sehr, sehr vollgespickt.
Viel, viel Wissen also in wenig Zeit. Und es ist gar nicht so einfach, passende Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Jürgen Lenz vom Bundesvorstand der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG und Betriebsrat bei DB Regio.
Eins muss man ja auch konstatieren. Der Arbeitsmarkt ist von der Quantität nicht mehr da und man muss es auch sagen, von der Qualität. Wenn ich meine Qualitätsansprüche, was die Bewerber angeht, vielleicht ein Stück weit runterschraube, dann muss ich natürlich im Bereich der Ausbildung irgendwo was zugeben. Das schauen wir uns aber genau an und wenn da zu viel Durchfallquote ist, dann wird an der Stelle garantiert nochmal gesagt, wir müssen da nochmal was dazugeben. Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
Die Quereinsteiger sind die Rettung in der Branche. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks schreibt die Bahn, dass sie pro Jahr bis zu 2000 Lokführerinnen und Lokführer einstellen würden. Von denen sind rund die Hälfte Quereinsteiger. Das Eisenbahnunternehmen Go Ahead, das gerade Sabrina und Leon ausbildet, fährt ab Dezember auf einigen neuen Linien in Bayern und braucht dafür viele neue Lokführer. Und so sind die meisten Lokführerinnen und Lokführer von Go Ahead Quereinsteiger. Genaue Zahlen gibt es aber nicht. Leon und Sabrina werden nach der Ausbildung Nahverkehrszüge mit bis zu 160 Stundenkilometern durch Baden-Württemberg und Bayern steuern. Eine Aufgabe mit viel Verantwortung, weiß auch Sabrina, die sich noch gut an den Moment erinnert, als sie zum ersten Mal einen Zug gesteuert hat.
Also es ist ein richtig cooles Erlebnis, drin zu sitzen und dann zu wissen, alle Handlungen, die ich treffe, hat eine riesen Auswirkung. Ist schon eine krasse Nummer und halt auch natürlich auch viel zu lernen.
Die Abschlussprüfung nimmt dann nicht das Eisenbahnunternehmen, sondern das Eisenbahnbundesamt ab. Es gibt also eine Prüfung für alle QuereinsteigerInnen, egal bei welchem Unternehmen sie ihre Ausbildung machen. Und Jürgen Lenz von der EVG sagt auch, wer heute Lokführer wird, muss sich um seine berufliche Zukunft keine Sorgen machen. Denn Lokführer werden auch in Zukunft noch Mangelware sein.
Ja, wie macht man einen Beruf attraktiver für Bewerber? Diese Frage zieht sich durch alle Branchen, auch beim Lehrerberuf. Wir berichten immer wieder darüber. Sicherheit durch Verbeamtung ist da ein Pfund, mit dem man wuchern kann. In Berlin berät der Senat zur Stunde darüber, ob nach 18 Jahren Auszeit wieder Lehrer verbeamtet und das Höchstalter von 45 auf 52 angehoben werden sollen. So wie es aussieht, wird sich der Senat wohl dafür aussprechen und damit würden künftig wieder in jedem Bundesland Lehrer verbeamtet. Plattdeutsch als Abifach. Das war schon ein Hinhörer. Haben auch wir vor 5 Jahren natürlich darüber berichtet. Niederdeutsch als Schwerpunktprofil an 6 Gymnasien und Gesamtschulen in Mecklenburg-Vorpommern sollte es geben, bis hin zum Abi. Unterfüttert durch je eine zusätzliche Lehrerstelle. Bis vor 2 Jahren, bis 2020, waren die durch das Programm Meine Heimat, mein modernes Mecklenburg-Vorpommern finanziert. Was sich seitdem getan hat und wie das Angebot angenommen wird, hat Silke Hasselmann für uns bei Schulleitern und Lehrern erfragt. Und natürlich hat sie auch den Schülern beim Plattdeutsch-Snacken zugehört.
Die Prinz von Pompelonien.
Das ist die Königin Elodie von Pompelonien. Jeden Morgen müsst ihr ihre Krone auf den Kopf setzen. Und wenn das nicht klappt, dann schimpft sei.
November 2017, Niederdeutschunterricht mit 8 Klässlern vom Kriwitzer Gymnasium am Sonnenberg. Gemeinsam lesen sie ein ins Mecklenburgische platt übersetztes Stück der Augsburger Puppenkiste. Sie wollen es später in einem Kindergarten ihrer Kleinstadt vortragen. Im November 2022, also genau 5 Jahre später, sagt Schulleiter Tino Kreimer über Niederdeutsch als Abiturfach.
Wir haben mit 2017 angefangen, das Profil an dieser Schule zu etablieren, mit dem Ziel, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die das Abitur in diesem Fach belegen können. In den Jahren hat sich das so entwickelt, dass wir mit Schulkonferenzbeschluss 2020 das Profil an unserem Gymnasium abgelegt haben. Wir haben im gleichen Atemzug den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, dieses auch hier weiter zu belegen. Und sie werden letztmalig in diesem Jahr auch das Abitur bei uns am Gymnasium im Fach Niederdeutsch absolvieren.
Es gab 2 Gründe dafür, dass sich Kriwitz schon bald von dieser Profilierung verabschiedet hat. Der erste bestand darin,
dass wir hier mit 3 Lehrkräften noch angefangen haben. Und von diesen Lehrkräften ist uns eine erhalten geblieben. Da können wir den Unterricht hier nicht mehr abdecken.
Ja, guten Tag auch. Ich bin André Könke. Ich bin an das Gymnasium Kriwitz-Liere und was für Deutsch, Geschichte und auch für Plattdeutsch.
Stellt sich der verbliebene Plattdeutschlehrer André Könke vor. Frage an ihn: Wollten zu wenige Schüler Niederdeutsch als Fremdsprache lernen und durchgehend von Klasse 7 bis 10 verfolgen, immerhin die Mindestvoraussetzung dafür, später darin das Abitur ablegen zu können? Er schüttelt den Kopf, als er zurückdenkt an die jeweils 8 Schüler, die sich in den ersten Jahren für seine Kurse gemeldet hatten.
Ich würde nicht sagen, dass es mangelndem Interesse gelegen hat. Es gab immer auch Anmeldungen, das war konstant. Das Problem ist eben wirklich, dass das schulorganisatorisch sehr schwierig war.
Schulleiter Tino Kreimer nickt und ergänzt.
Die hauptsächliche Ursache war, dass 2020 die sogenannte Kontingentstundentafel verändert werden sollte, mit der Maßgabe, dass Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 7 und 8 die Möglichkeit bekommen, über ein Wahlpflichtfach Niederdeutsch zu belegen. Aber die Kontingentstundentafel wurde für die Klasse 7 und 8 an einer Schule, die nicht Ganztagsschule ist, nicht erhöht, sondern es wurde in das normale Stundenpensum integriert.
Sprich, die notwendigen 2 Niederdeutschstunden pro Woche sprengten den Rahmen von maximal 32 Pflicht- und Wahlpflichtstunden. Der war vom Schweriner Bildungsministerium festgelegt. Niederdeutsch musste also irgendwie hineingequetscht werden, so Tino Kreimer. Aber
es zu integrieren in die Klasse bedeutet, das Stundenvolumen anderer Fächer zu reduzieren um diese 2 Stunden.
Eine scheinbar naheliegende Alternative war für die Schule nicht gangbar, weil auch hier die Vorgabe aus Schwerin eindeutig ist, sagt Niederdeutschlehrer André Könke.
Man hätte jetzt auch sagen können, in der 7. und 8. Klasse, dann machen eben diese Schüler die 2 Stunden Niederdeutsch zusätzlich. Das Problem ist aber, es sollte nicht zusätzlich sein. Also das ist auch eindeutig festgelegt worden. Es sollte keine zusätzliche Belastung sein. Deswegen eben auch das Problem, dass man das eben mit einem Wahlpflichtunterricht abdecken muss.
Heute sind in Mecklenburg-Vorpommern von einst 6 Schulen noch 4 bei dem Schwerpunktprofil Niederdeutsch geblieben. Doch gemessen an dem Abiturinteresse auch dort mit fraglichem Erfolg. Im gesamten aktuellen Abi-Jahrgang in Mecklenburg-Vorpommern findet sich nicht einmal eine Handvoll Interessenten an einer mündlichen Abiturprüfung in und auf Plattdeutsch. Die einzigen, die das durchziehen wollen, lernen ausgerechnet in Kriwitz bei André Könke.
Der König Pumpel, der schleppt und schnorcht. Hei, mach so gern im Bett liegen, morgen steigt er.
Dabei dürfte auch heute noch für so manchen Schüler in Norddeutschland gelten, was Pauline und Lena aus Kriwitz vor 5 Jahren über den Vorteil eines Abiturfachs Niederdeutsch gesagt haben.
Es ist relativ einfach, würde ich mal sagen, weil man es, wie gesagt, schon so ein bisschen kennt aus dem Deutschen. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Alternative zu Latein und Französisch.
Also ich glaube, es wäre für mich auch leichter, weil meine Oma eigentlich ganz gut Platte spricht und dann könnte ich halt das mit ihr üben. Und so Latein und Französisch spricht halt niemand aus meiner Familie.
Und das war's für heute mit Campus und Karriere. Hier empfängt sie gleich Susanne Lurwig zu Corso Kunst und Pop. Da wird's dann um ein Theaterstück zu den Brandanschlägen von Mölln gehen mit der Regisseurin Pinar Karabulut. Ich bin Leonard Ameln. Danke für Ihr Interesse. Schönen Tag noch.